NDR Info. Echo des Tages. Mama, take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door.
Bob Dylan bekommt den Literaturnobelpreis 2016. Über die Entscheidung der Nobelpreisjury berichten wir ausführlich am Ende der Sendung. Zunächst zwingt uns die Aktualität, nach Sachsen zu schauen. Der Terrorverdächtige Al-Bakr ist tot, gestorben durch Selbstmord. Wir berichten, was die Verantwortlichen in Sachsen dazu sagen und wie die politischen Reaktionen aussehen. Dazu auch unser Kommentar. Weitere Themen. Das Bundesverfassungsgericht hat Eilanträge gegen das EU-Freihandelsabkommen CETA mit Kanada zurückgewiesen, formuliert aber Auflagen. In Berlin wird über den Länderfinanzausgleich verhandelt. Thailands König Bhumipol ist gestorben. Am Mikrofon begrüßt sie Ulrike Bosse. Wie konnte das passieren? Der 22-jährige Syrer Jabr al-Bakr, der im Verdacht stand, ein Sprengstoffattentat auf einen Berliner Flughafen geplant zu haben, hatte in der gegenwärtigen Sicherheitslage eines der bestbewachten Gefängnisinsassen sein müssen. Er hätte in Verhören und in einem Gerichtsverfahren doch wohl nicht nur Auskunft geben können über seine eigenen Pläne und Motive, sondern möglicherweise auch über das Vorgehen der Terrormiliz IS in Europa. Doch al-Bakr ist tot, gestorben durch Selbstmord in einer Gefängniszelle in Leipzig. Die Verantwortlichen in Sachsen versuchten heute, sich zu rechtfertigen. Aus Dresden, Beate Dietze.
Der Presseraum ist bis auf den letzten Platz besetzt. Im Blitzlichtgewitter der Fotografen und vor laufenden Kameras sagt Sachsens Justizminister Sebastian Gemko mit ernstem Gesicht:
Das hätte nicht passieren dürfen, es ist aber leider geschehen. Obwohl wir nach dem jetzigen Stand alles Mögliche getan haben, um das zu verhindern. Leider haben sich die Prognosen der beteiligten Fachleute nicht bestätigt, sodass es zu diesem Ereignis gekommen ist.
Man habe alles getan, um die Selbsttötung zu vermeiden, beteuert der Minister. Er übernehme die politische Verantwortung. Einen Rücktritt lehnt er ab.
Dafür gibt es keine Veranlassung im Moment.
Der 22-Jährige, der sich seit seiner Einlieferung in der Leipziger Justizvollzugsanstalt im Hungerstreik befand, habe sich am Mittwochabend mit einem T-Shirt am Vorgitter seiner Zelle stranguliert. Ein Fremdverschulden wird derzeit weitgehend ausgeschlossen. Al-Bakr ist in seiner Gefängniszelle zunächst alle 15 Minuten kontrolliert worden, berichtete JVA-Leiter Rolf Jakob. Am Mittwochnachmittag sei dann aber eine Expertenrunde zu dem Ergebnis gekommen, dass man die Kontrollen in einem Zeitabstand von 30 Minuten machen könne. Die JVA-Psychologin habe nach einem Gespräch mit Al-Bakr keine akute Selbstmordgefahr festgestellt. Sie habe aber auch keine Erfahrung mit Terroristen besessen, räumte Jakob ein und meinte, eine Prognose habe auch immer eine gewisse Fehlerhaftigkeit.
Sie können dort nur auf Berufserfahrung, fachliches Verständnis, auf verschiedene Umstände vertrauen. Und unsere Bediensteten sind alles vollzugserfahrene Mitarbeiter, die also auch über die Jahre Gespür, fachliche Einschätzung entwickeln, sodass wir davon ausgehen, dass unsere Prognosen doch recht sicher sind. Dass wir falsch liegen können, leider. In diesem konkreten Fall könnte man hinterher sagen, in einer retrospektiven Betrachtungsweise, das haben sie zu sehr auf die leichte Schulter genommen.
Allerdings hat die Einschätzung der Psychologen nur empfehlenden Charakter. Das letzte Wort hat die JVA-Leitung.
Mit Nachhinein Betrachtung würden wir uns vielleicht kritisch fragen, waren wir nicht doch auch im Hinblick auf die Exponiertheit des Gefangenen nicht doch ein bisschen zu gutgläubig in Anführungsstriche, haben den äußeren Anschein so viel Bedeutung beigemessen. Aber in der Summe würde ich schon sagen, ist das, wie es im Justizvollzug üblich ist, einschließlich das, was auch leistbar ist, Dolmetscher holen, Psychologin anhören, eigentlich alles so gelaufen, wie es die Vorschriften im Justizvollzug erfordern.
Auch eine abgerissene Deckenlampe in Al-Bakrs Zelle und eine manipulierte Steckdose ließen bei den Verantwortlichen nicht die Alarmglocken schrillen. Jakob erklärt das so.
Es ist aber nicht vordergründig als mögliche Vorhandlung eines Suizides gesehen worden, sondern eher als Vandalismus, was es übrigens immer wieder mal gibt bei Neuzugängen, die unruhig sind. In dem Fall war er nicht unruhig, aber direkt ein Zusammenhang zur möglichen Suizidgefahr wurde nicht gesehen.
Offensichtlich eine krasse Fehleinschätzung, die die Ermittlungen zu den Anschlagsplänen von Jaber al-Bakr deutlich erschweren wird.
Soweit die Erklärungsversuche in Sachsen. In Berlin herrscht quer durch alle politischen Fraktionen Fassungslosigkeit. Aus Berlin, Anna Engelke.
Bundesinnenminister Thomas de Maizière meldete sich von Brüssel aus zu Wort. Der CDU-Politiker befürchtet durch den Selbstmord schwerwiegende Konsequenzen.
Die Ermittlungen jedenfalls sind dadurch erschwert worden. Und das ist natürlich auch ein Rückschlag für die Aufklärung gegebenenfalls weiterer Tatbeteiligter, Hintermänner, Netzwerk und Ähnliches.
SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann ist fassungslos über die fortgesetzten Pannen in Sachsen. Es handle sich um eine beispiellose Aneinanderreihung von Polizei- und Justizversagen. Es fehle in Sachsen offensichtlich jede Voraussetzung für eine professionelle Terrorbekämpfung, erklärte Oppermann. SPD-Fraktionsvize und Innenexpertin Eva Högel forderte heute zwar keinen Rücktritt.
Was ich aber auf jeden Fall fordere, ist, dass die sächsische Landesregierung sich vor Augen führt, dass in ihrem Land vieles nicht gut läuft, sowohl der Umgang mit Rechtsextremisten als auch der Umgang mit Terrorverdächtigen aus dem Bereich IS. Der ist nicht professionell und der muss dringend verbessert werden.
Linken-Chefin Katja Kipping hingegen forderte den Rücktritt des sächsischen Justizministers Sebastian Gemko von der CDU. Die sächsische Justiz sei eine Schande für jeden Rechtsstaat, so Kipping. Ihre Parteikollegin Martina Renner warf den Behörden in Sachsen Unprofessionalität vor.
Es geht hier nicht nur um jetzt die Frage, wie war dieser Selbstmord in sozusagen Gewahrsam des Staates möglich, sondern eben auch um die Frage, warum verlief der Polizeieinsatz derart, dass der Täter entkommen konnte.
Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt kritisierte die sächsischen Behörden ebenfalls mit deutlichen Worten.
Waren die Behörden in Sachsen eigentlich in irgendeiner Weise darauf vorbereitet, dass es sich hier um einen hochgefährlichen IS-Terroristen handelt? Man kann den Eindruck bekommen, es ist hier vorgegangen worden, als sei das ein Taschendieb, der vor dem Hauptbahnhof gefangen worden ist.
Die grüne Bundestagsfraktion hat inzwischen für nächsten Montag eine Sondersitzung des Innenausschusses beantragt. Der gesamte Fall des terrorverdächtigen Syrers Jaber al-Bakr sei von Ungereimtheiten und Fragen geprägt, so die grüne Innenpolitikerin und ehemalige Polizistin Irene Mihalic. Ihre Parteikollegin Renate Künast, die Vorsitzende des Bundestagsrechtsausschusses, forderte eine unabhängige Untersuchung.
Selbstmord eines Terrorverdächtigen in Untersuchungshaft. Wie konnte das passieren? Dazu nun auch der Kommentar von Arndt Groß.
Es hätte nicht passieren dürfen, aber im Grunde genommen habe man alles richtig gemacht. Diese Haltung des CDU-Justizministers und seiner Untergebenen aus dem Justizvollzug ist kaum zu ertragen. Der Häftling, der da am Montagnachmittag in der JVA Leipzig vom SEK eingeliefert wurde, war nicht irgendein Häftling, kein Einbrecher oder Autodieb. Es war ein mutmaßlicher Terrorist, ein Bombenbauer, einer, der offenbar vorhatte, sich als potenzieller Selbstmordattentäter mit einer Sprengstoffweste in die Luft zu sprengen, um schreckliche Anschläge in Deutschland zu verüben. Einer, der den eigenen Tod nicht gescheut hätte, das war doch klar. Doch eine Selbstmordabsicht konnte nicht festgestellt werden. Dass al-Bakr die Lampe seiner Zelle heruntergerissen und die Steckdose manipuliert hat, sodass die Justizbeamten den Strom in der Zelle abgestellt hatten, war der Anstaltsleitung ebenfalls bekannt. Aber es galt weiter die Einschätzung, der Mann sei eher eine Gefährdung für Mitgefangene oder das eigene Personal. Der Gefangene wirkte schließlich ruhig und gefasst auf die Anstaltspsychologin. Und deshalb galt weiterhin das Überwachungsintervall, alle 30 Minuten schaut ein Beamter nach dem Rechten. Es saß keiner dauerhaft vor der Zellentür. Eine Videoüberwachung des Haftraumes ist schließlich in Sachsen nicht erlaubt. Für einen Einschluss in einer Spezialzelle lag somit auch kein Befund vor. Für die Ermittler wären mögliche Aussagen al-Bakrs über Hintermänner, Mittäter von großer Bedeutung gewesen. Al-Bakr schien naiv zu sein. Er glaubte wohl durch einen Hungerstreik in der Haft schneller abgeschoben zu werden. Vermutlich hätte er also auch irgendwann geredet. Dass al-Bakr als möglicher Selbstmordattentäter vielleicht nicht mal eine ausgeklügelte Fluchtstrategie hatte, mag ein Beleg dafür sein, dass er kein Berufsterrorist war, kein Profi. Aber wenn al-Bakr tatsächlich im Kontakt mit dem IS stand, dann werden ihn seine Hintermänner instruiert haben, was zu tun ist, wenn er gefangen wird. Letzter Ausweg: Suizid. So schnell wie möglich, damit er in der Haft nicht weich wird, auf Angebote eingeht und Mittäter verrät. Und der sächsische Justizminister Sebastian Gemko von der CDU macht nicht den Eindruck, als habe er persönlich die Anstaltsleitung in Leipzig instruiert, alles zu tun, damit dem mutmaßlichen IS-Terroristen al-Bakr nichts passiert. In der reinen Selbsteinschätzung sind er und sein Apparat gescheitert. Die Psychologin besitzt keine Erfahrung mit Terroristen. Der nächste Termin mit einem Dolmetscher wäre Freitag gewesen. Wie sollte man da ordentlich nachfragen, was die Motivation für die heruntergerissene Lampe war oder die zerstörte Steckdose in der Zelle? Ein ruhiger, gefasster U-Häftling reißt die Lampe runter, da wacht keiner auf. Mit derselben Trantütigkeit nimmt das der Anstaltsleiter der JVA Leipzig zur Kenntnis. Es gäbe daneben auch noch andere wichtige Dinge. Schließlich werden jeden Tag neue Gefangene eingeliefert. Und der Justizminister sieht sich nun in der politischen Verantwortung, tritt aber keineswegs zurück. Der sächsische Ministerpräsident Tillich stellt sich hinter seinen Minister und will eine gründliche Analyse abwarten. Aber viel gibt es gar nicht mehr zu analysieren. Jabir al-Bakr hat sich mit einem T-Shirt am Zellengitter erhängt nach 2 Tagen Untersuchungshaft. Selbst wenn er nichts gesagt hätte zu Mittätern, ein rechtsstaatlich ordentliches Verfahren wäre auch ein Signal gewesen nach außen. Im Gegensatz zu den Henkern irgendwelcher Terrorgebilde wie dem IS, die ihren Opfern schlicht die Kehlen durchschneiden, stehen Beschuldigte hier vor einem ordentlichen Gericht. Das ist der politische Schaden für Sachsen.
Ein Kommentar von Arndt Groß aus Dresden. Mehr als 190.000 Bürger haben vor dem Bundesverfassungsgericht gegen das Freihandelsabkommen CETA zwischen der EU und Kanada geklagt. Da CETA kommende Woche von den EU-Mitgliedstaaten und Kanada unterzeichnet werden soll, der Entscheidungsprozess des Bundesverfassungsgerichts aber angesichts der komplizierten Materie länger dauern wird, versuchten die Kläger, das Abkommen mit Eilanträgen zu stoppen. Diese Eilanträge haben die Karlsruher Richter zurückgewiesen. Sie haben allerdings Auflagen für CETA formuliert. Und so fühlen sich im Moment alle als Gewinner. Aus Karlsruhe Klaus Hempel.
Es ist auf jeden Fall ein bedeutender Teilerfolg, den die Kläger in Karlsruhe erzielt haben. Entsprechend groß ist die Freude bei Marianne Grimmenstein, die stellvertretend für tausende CETA-Gegner Verfassungsbeschwerde gegen das Handelsabkommen eingereicht hat.
Ich freue mich. 70% Erfolg. Ich meine, 100% ist fast nie zu schaffen. Dass die Bundesregierung viel, viel Auflagen bekommen hat, das ist eine ganz tolle Sache. Also mehr konnte man wirklich vom Bundesverfassungsgericht nicht erwarten.
Man muss dazu sagen, das heutige Urteil ist nur eine vorläufige Entscheidung, eine Eilentscheidung. Ob CETA gegen das Grundgesetz verstößt oder nicht, das wird erst später in einem Hauptverfahren geprüft. Heute mussten die Richter entscheiden, ob CETA, wie von der EU gewünscht, vorläufig in Kraft treten darf. Vorläufig, weil die Parlamente der EU-Staaten dem Abkommen noch nicht zugestimmt haben. Die Richter haben die vorläufige Anwendung abgesegnet. Gerichtspräsident Andreas Voskuhle wies darauf hin, welche Folgen es gehabt hätte, wenn das Bundesverfassungsgericht CETA gestoppt hätte.
Ein auch nur vorläufiges Scheitern von CETA dürfte über eine Beeinträchtigung der Außenhandelsbeziehungen zwischen der Europäischen Union und Kanada hinaus weitreichende Auswirkungen auf die Verhandlung und den Abschluss künftiger Außenhandelsabkommen haben.
Das Bundesverfassungsgericht hat die vorläufige Anwendung von CETA aber an mehrere Bedingungen geknüpft. Eine betrifft den sogenannten gemischten Ausschuss von CETA, einem mächtigen Gremium, das das Abkommen umsetzen und fortentwickeln soll. Was dieser Ausschuss entscheidet, darf nur wirksam werden, wenn die Bundesregierung der Entscheidung im EU-Rat zugestimmt hat. Zweite Bedingung. Nur die Teile von CETA dürfen in Kraft treten, für die die EU das alleinige Sagen hat. Gerichtspräsident Voskuhle listete auf, welche Regelungen vorläufig nicht in Kraft treten dürfen.
Dies betrifft insbesondere Regelungen zum Investitionsschutz einschließlich des Gerichtssystems, Regelungen zu Portfolioinvestitionen, Regelungen zum internationalen Seeverkehr, Regelungen zur gegenseitigen Anerkennung von Berufsqualifikationen und Regelungen zum Arbeitsschutz.
Außerdem verlangen die Verfassungsrichter, dass Deutschland notfalls aus CETA aussteigen können muss. Denn es könnte ja sein, dass die Richter später nach dem Hauptverfahren zum Schluss kommen, CETA ist verfassungswidrig. Die Bundesregierung wird vom Gericht deshalb verpflichtet, eine entsprechende Erklärung abzugeben, die völkerrechtlich verbindlich ist. Mit dem heutigen Urteil dürfte jedenfalls feststehen, dass große Teile des umstrittenen Handelsabkommens mit Kanada zumindest vorläufig in Kraft treten können. Das letzte Wort hat das Bundesverfassungsgericht damit aber noch nicht gesprochen.
Die EU-Kommission in Brüssel atmete nach dem Karlsruher Spruch erst einmal auf. Aus ihrer Sicht kann das Abkommen mit Kanada nun unterzeichnet werden. Zufriedene Reaktionen auf das Urteil gab es auch bei den politisch Verantwortlichen in Berlin. Von dort Christoph Prössl.
Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel ist erleichtert darüber, dass das Bundesverfassungsgericht die Eilanträge abgewiesen hat.
Das Verfassungsgericht hat den Weg freigemacht zur Zustimmung zum europäisch-kanadischen Abkommen am kommenden Dienstag im Handelsministerrat. Das freut mich natürlich.
Und die Auflagen, die das Gericht gemacht hat, werde die Bundesregierung selbstverständlich erfüllen.
Zum Teil sind sie bereits erfüllt nach unserer Überzeugung, aber wir werden das auch im Handelsministerrat und im Kabinettsbeschluss noch mal sicherstellen. Insofern bin ich sehr zufrieden mit dem Ausgang des Verfahrens.
Gabriel sagte, es sei selbstverständlich, dass die Zustimmung rückholbar sei. Wenn also ein Land der Europäischen Union gegen das Abkommen stimmt, würde die Bundesregierung darauf reagieren. Das stehe längst im Text. Gabriel will es jetzt gegenüber der EU-Kommission noch einmal deutlich machen. Der SPD-Chef sagte auch, er halte es für normal, dass beratende Ausschüsse, wie sie im Abkommen vorgesehen sind, keine Rechtsetzung vornehmen.
Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ein Ausschuss von, sag ich mal, Beamtinnen und Beamten eine Änderung eines Gesetzes vornehmen kann. Und das Dritte geht um die Abgrenzung zwischen, was ist eigentlich Angelegenheit der Europäischen Union, was sind Angelegenheit von Mitgliedstaaten. Da gibt es ein paar Themen, die das Verfassungsgericht gesichert sehen will. Auch das werden wir sicherstellen. Also ich glaube, dass die Auflagen relativ problemlos zu erfüllen sind.
Der stellvertretende Vorsitzende der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, Michael Fuchs, sagte, damit sei der Weg frei, CETA beim bevorstehenden EU-Kanada-Gipfel zu unterschreiben. Das Abkommen könne dann vorläufig in Kraft treten. Das sei von ganz hoher Bedeutung für die Handlungsfähigkeit der EU. Dass es so einfach ist, die Vorgaben des Gerichts umzusetzen, das bezweifeln die Grünen, die Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt.
Das Verfassungsgericht hat sehr deutliche Auflagen gemacht. Und ich finde es richtig, dass erst dann beschlossen werden kann, wenn die Bundesregierung nachvollziehbar deutlich machen kann, dass Deutschland einseitig wieder aussteigen kann. Nur dann ist das Inkraftsetzen möglich. Und insofern ist das kein Erfolg für diejenigen, die sagen, wir können jetzt einfach weitermachen.
Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes sei kein Freibrief, CETA jetzt in Kraft zu setzen. Die Grünen fordern, den Vertrag neu zu verhandeln. CETA müsse politisch verhindert werden. Die Fraktionschefin der Linkspartei im Bundestag, Sarah Wagenknecht, sagte in Karlsruhe,
die Klage hat sich gelohnt. Es hat deutlich gemacht, dieses Gericht, auch dass Deutschland selbstverständlich aus dem Vertrag wieder aussteigen können muss, wenn der Bundestag das entsprechend entscheidet. Und jetzt bin ich gespannt, wie die Bundesregierung darauf reagiert und diese Bedingungen, diese ganz klaren Maßgaben auch wirklich umsetzen will.
Sie sieht wenig Zeit für Korrekturen bis zur geplanten Entscheidung der EU-Minister am 18. Oktober.
Wer gibt wie viel und wer bekommt was? Darum geht es kurz gefasst bei den Beratungen zwischen Bund und Ländern heute in Berlin. In der Vergangenheit gab es den Länderfinanzausgleich, bei dem die reicheren Länder für die ärmeren Länder Geld zur Verfügung stellten. Und es gab obendrein den Solidarpakt für die ostdeutschen Länder. Beide Regelungen laufen 2019 aus. Eine neue Vereinbarung muss also gefunden werden. Da der Bundesfinanzminister und die Ministerpräsidenten der Länder sich bisher nicht einigen konnten, wird heute Abend im Kanzleramt weiterverhandelt. Aus Berlin, Thorsten Huhn.
Es ist nicht absehbar, ob die Verhandlungen zwischen Bund und Ländern über den Länderfinanzausgleich zu einem Erfolg führen werden. Zurzeit wird weiter verhandelt. Vor dem Spitzentreffen im Kanzleramt sagte Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble, CDU, es gebe eine gute Grundlage, sich zu einigen. Aber nach wie vor bestehen deutliche Meinungsunterschiede. Die Länder verlangen vom Bund mehr Geld, 9,6 Milliarden Euro, und sie wollen keine Umverteilung mehr zwischen den Bundesländern. Schäuble und auch die Koalitionsfraktionen im Bundestag hingegen dringen darauf, diese Umverteilung beizubehalten, mit der reichere Länder die Ärmeren unterstützen. Der Finanzminister ist auch nur bereit, höchstens 8,5 Milliarden Euro bereitzustellen, also gut eine Milliarde weniger, als die Länder fordern. Die Länder verlangen darüber hinaus, dass der Bund seine Zuschüsse regelmäßig erhöht. Sie würden dann bis 2030 auf 15 Milliarden pro Jahr steigen. Auch das lehnt Schäuble ab. Teilnehmer der Verhandlungen sprechen davon, dass die Atmosphäre gut sei und es den Willen gebe, sich zu einigen. Doch die Interessen sind sehr unterschiedlich, auch unter den Ländern. Daher sind die Chancen auf eine Einigung ungewiss. Möglicherweise wird morgen weiter verhandelt. Die Finanzbeziehungen zwischen Bund und Ländern müssen neu geordnet werden, weil sowohl der Länderfinanzausgleich als auch der Solidarpakt II im Jahre 2019 auslaufen.
Sie hatten gehofft und gehofft und gebangt und gehofft, die Mitarbeiter von Kaisers Tengelmann. Edeka wollte die Supermarktkette übernehmen. Edeka-Konkurrenten wie Rewe und Norma hätten allerdings zustimmen müssen. Doch nun ist klar, die Mitarbeiter von Kaisers Tengelmann hatten offenbar vergeblich gehofft. Olaf Biernat berichtet.
In einer Mitteilung erklärt Rewe-Chef Alain Kaparos die Gespräche über die Zukunft von Kaisers Tengelmann für gescheitert. Es gebe bis jetzt kein ernsthaftes Angebot an Rewe für eine konstruktive Lösung, schreibt der Rewe-Chef. Tengelmann und Edeka hätten sich auf Kosten der Mitarbeiter verspekuliert. Weder Tengelmann noch die Gewerkschaft Verdi wollten sich bislang zu der Meldung äußern. Laut Medienberichten wolle Tengelmann-Chef Karl-Erivan Haub am Freitag seine Mitarbeiter darüber informieren, Kaisers Tengelmann zu zerschlagen. Eigentlich wollte Edeka die Supermarktkette übernehmen, doch das hatte das Kartellamt untersagt. Das hatte Bundeswirtschaftsminister Gabriel mit einer Ministererlaubnis ausgehebelt. Dagegen wiederum klagten die Konkurrenten Rewe, Norma und Markant. In mehreren Krisentreffen hatten alle Seiten vereinbart, über eine Paketlösung zu verhandeln und die Filialen untereinander aufzuteilen. Offenbar wollte Rewe-Chef Kaparos jetzt doch die Kaisers Tengelmann-Märkte komplett übernehmen. Darüber sind wohl beide Seiten in Streit geraten. Bundesweit arbeiten 16.000 Menschen bei Kaisers Tengelmann.
In zwei Tagen soll es neue Gespräche zwischen den USA und Russland über eine Waffenruhe in Syrien geben. Die UN geben die Hoffnung nicht auf, dass zumindest eine kurze Feuerpause für Aleppo vereinbart werden kann, damit die Schwerstverletzten aus der umkämpften Stadt gebracht werden könnte. Und diese Schwerstverletzten sind auch heute wieder mehr geworden. Anna Osius über die aktuelle Lage in Aleppo.
Mehr als 20 Luftangriffe allein an diesem Donnerstag. Der Osten Aleppos befindet sich wieder im Bombenhagel. Russische und syrische Kampfflugzeuge flogen in den vergangenen zwei Tagen einen Angriff nach dem anderen. Sie wollen erreichen, dass sich die Aufständischen im umzingelten Ostteil Aleppos ergeben oder sterben, damit Aleppo wieder vollständig in der Hand des syrischen Machthabers Assad ist. Aleppo ist die letzte syrische Großstadt, die noch nicht vollständig wieder unter seiner Kontrolle ist. Die zweitgrößte Stadt Syriens gilt als Schlüssel im Kampf um Syrien. Es heißt, wer Aleppo erobert, gewinnt den Krieg. Zwischen den Fronten immer noch tausende Zivilisten. Die syrischen Weißhelme sprechen von mindestens 145 Toten in den vergangenen Tagen. Andere Quellen nennen rund 80 Tote. Auch bunkerbrechende Bomben und Splittergeschosse sollen wieder eingesetzt worden sein. Unter den Opfern sind offenbar zahlreiche Kinder.
UN-Generalsekretär Ban Ki-moon hat das Versagen der Weltgemeinschaft in Syrien zuletzt mit offenen und bitteren Worten gebrandmarkt. Worten, wie man sie vom Chefdiplomaten der Vereinten Nationen in all den Jahren seiner Amtszeit nicht gehört hatte. Sein Nachfolger wird sich möglicherweise von Anfang an weniger zurückhalten gegenüber den Mächtigen dieser Welt. Heute hat die UN-Generalversammlung Antonio Guterres zum neuen UN-Generalsekretär gewählt. Aus New York, Kai Clement.
Applaus unter der großen Kuppel der UN-Generalversammlung direkt am East River in New York. Die Vereinten Nationen haben einen neuen Generalsekretär ernannt. Der Portugiese Antonio Guterres wird sein Amt zum kommenden Jahr antreten. In einer Zeit, in der die Vereinten Nationen vor so riesigen wie ungelösten Aufgaben stehen, etwa der seit Jahren andauernde Syrienkrieg, die größte Flüchtlingskrise seit dem Zweiten Weltkrieg, der Konflikt im Jemen. Guterres war bis 2002 sozialistischer Premier Portugals, 10 Jahre lang dann anschließend Flüchtlingshochkommissar der Vereinten Nationen. Er kennt die Politik, er kennt den mächtigen Apparat der Weltorganisation. Und als ein echter Macher hat er zuletzt eine Kandidatur für die portugiesische Präsidentschaftswahl ausgeschlagen. Er wolle, Zitat, lieber auf dem Feld sein und Action haben, nicht als Präsident bloß eine Art Schiedsrichter sein. Zwischen den uneinigen Vetomächten im Sicherheitsrat bleibt aber auch dem UN-Generalsekretär oft nur die Kraft der Worte. Zuletzt sind die Vereinten dabei mehr die zerstrittenen Nationen gewesen. Guterres wird beweisen müssen, ob er mit seinem Talent als Redner und Verhandler mehr ausrichten kann als sein Amtsvorgänger Ban Ki-moon. Als sich der Sicherheitsrat vergangene Woche auf Guterres geeinigt und ihn dann der UN-Generalversammlung zur Ernennung vorgeschlagen hatte, galt das bei aller Eignung des Kandidaten vielen dennoch als Enttäuschung. Denn nach 70 Jahren Männerherrschaft an der Spitze der Vereinten Nationen wäre es eigentlich höchste Zeit für eine Frau gewesen.
Die Thailänder haben ihn wie einen Gottvater verehrt, König Bhumibol. Er ist aufgrund seiner schweren Krankheit schon lange nicht mehr öffentlich aufgetreten, aber auf riesigen Postern am Flughafen, in Einkaufszentren oder auf Wolkenkratzerwänden blickte er immer auf sein Volk und er bildete die Klammer in dem politisch zerrissenen Land. Nun ist der König gestorben, Holger Senzel berichtet.
Schluchzen und Wehklagen erfüllte den Platz vor der Sirirei-Klinik in Bangkok. Die Menschen brachen in Tränen aus, als der Tod des Königs bekannt gegeben wurde. Tausende waren in den vergangenen Tagen zum Krankenhaus gekommen, um für Bhumibons rasche Genesung zu beten, gekleidet in Rosa, der Farbe des Glücks und der Gesundheit. Dabei hatten die Ärzte von Anfang an wenig Zweifel daran gelassen, dass es diesmal schlecht stand um den seit Jahren kränkelnden Monarchen. Der Tod des 88-Jährigen war keine Überraschung. Trotzdem sind Trauer und Bestürzung im ganzen Lande groß. Bhumibon galt als einigende Kraft in dem von Konflikten zerrissenen Land, der über alle Gräben und Grenzen hinweg von den Thailändern geradezu kultisch verehrt wurde. 70 Jahre lang regierte er das Land und war damit der dienstälteste Monarch weltweit. Die Angst ist groß, dass Bhumibons Tod das Land in eine neue schwere Krise stürzen könnte. Thailand ist seit einem Armeeputsch vor 2 Jahren Militärdiktatur.
Sollte Dario Fo vom Himmel aus die heutige Verkündung des Nobelpreisträgers 2016 verfolgt haben, so hätte ihm diese Wolte sicher gefallen. Ausgerechnet an dem Tag, an dem er, der sich selbst als Clown bezeichnete und von seinen Bewunderern als Meister der Satire bezeichnet wird, ausgerechnet an dem Tag also, an dem er, der Nobelpreisträger von 1997 im Alter von 90 Jahren stirbt, bekommt Bob Dylan den Literaturnobelpreis 2016 zuerkannt. Eine Entscheidung, die mindestens ebenso umstritten ist wie die Preisverleihung an Dario Fo damals. Der Literaturkritiker Dennis Scheck hat die Ehrung Dylans wie Dario Fos als Witz bezeichnet. Die schwedische Akademie dagegen unterstreicht, dass sie Dylan weder wegen seiner Melodien noch wegen seiner Reibeisenstimme auszeichne, sondern wegen seiner Songtexte und damit wegen seines literarischen Werks. Aus Stockholm, Carsten Schmiester.
Nobelpriset i litteratur år 2016 tilldelas Bob Dylan.
Der Nobelpreis für Literatur 2016 geht an Bob Dylan. Damit hatte eigentlich niemand gerechnet. Sara Danius, die ständige Sekretärin der schwedischen Akademie, am Mittag in Stockholm. Dylan bekommt den Preis laut Begründung der Akademie für seine poetischen Neuschöpfungen in der großen amerikanischen Songtradition. Eine Riesenüberraschung. Spontaner Jubel unter den Journalisten gleich nach der Verkündung, auch das eher die Ausnahme. Dylan ist 1941 als Robert Allen Zimmerman im US-Bundesstaat Minnesota geboren und er war vor der heutigen Bekanntgabe der Preisträger allenfalls als Außenseiter genannt worden. Favoriten waren dagegen unter anderem der Japaner Haruki Murakami, der Amerikaner Philip Roth, der syrische Dichter Adonis, der Kenianer Ngugi Wa Thiong'o oder der Norweger Jon Fosse. Aber die 18 Juroren der Akademie wollten wohl in diesem Jahr das ganz Besondere. Und sie haben es geschafft, mit einem Preisträger, der als Sänger berühmt wurde, mit einer Folk- und Rocklegende. Macht der Literatur-Nobelpreis da Sinn, wurde Sara Danius gefragt. Ja, sicher, sagte sie, denn die Texte allein seien es wert, gelesen zu werden. Sie funktionieren also auch ohne Musik. Er ist ein großer Dichter in der Tradition der englischen Sprache. Und er ist ein großartiger Infragesteller. Das macht er nun schon seit 54 Jahren. Und er erfindet sich und seine Persönlichkeit immer wieder neu. Allerdings gab die Akademiechefin zu, dass sie selbst nicht zu denen zählt, die in ihrer Jugend durch Dylan geprägt wurden. Nein, nicht wirklich. Ich meine, er war immer da. Ich kenne seine Musik, mag sie aber heute mehr als früher. Eigentlich ist David Bowie eher meine Sache, aber heute bin ich mal Dylan-Fan. Der Literaturnobelpreis ist mit umgerechnet rund 830.000 Euro dotiert und wird traditionell erst am 10. Dezember, dem Todestag des Stifters Alfred Nobel, feierlich im Stockholmer Rathaus verliehen. Der nicht weniger traditionelle und leidenschaftliche Streit internationaler Literaturkenner und Kritiker hat dagegen schon begonnen und wieder gibt es keine eindeutige Antwort auf die Frage, ob es denn diesmal den richtigen getroffen hat oder nicht. Erste Reaktionen hier in Schweden reichen von Begeisterung über den Mut der Akademie bis zur schroffen Ablehnung. Wenn einer wie Dylan diesen Preis bekommt, dann kann Donald Trump auch US-Präsident werden, war in einem sozialen Netzwerk zu lesen.
In diesem Jahr geht der Literaturnobelpreis an Bob Dylan. Soweit die Berichte im Echo des Tages. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Am Mikrofon verabschiedet sich Ulrike Bosse.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.